Ich kniete im Judo-Kittel mit grünem Gurt auf dem Fußboden in der Turnhalle. Der Meister auf der anderen Seite fragt, wer kommt am Sonntag mit zum Wettkampf? Die meisten haben alle Ja gesagt. Und dann fragt er, und Schilp, was ist denn mit dir? So hallt es durch die Turnhalle. Ich sage, ich komme am Sonntag nicht mit. Ich bin im Gottesdienst bei der Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Geht's durch die ganze Halle. Kein Verständnis dafür, für einen Jesus-Nachfolger, der sonntags in den Gottesdienst geht. Es ist wieder mal Schule gewesen und ich war auf dem katholischen privaten Gymnasium, einem katholischen privaten Gymnasium in Lahnstein. Und ich hatte auf meinem Heften oder auch da, wo die Stifte drin waren, so fromme Aufkleber drauf. Jesus lebt. Der Lehrer kommt, geht an meinem Tisch vorbei, es ist morgens um 8 Uhr, die Schule fängt an. Na, dann kann ja der fromme Schilp heute mal beten, weil in der katholischen Schule wurde ja vorher noch gebetet. Du kannst heute mal vorbeten. Hast ja da so einen tollen Aufkleber drauf. Das war nicht gerade so toll, wenn du so Schüler bist in der Oberstufe und dann vom Lehrer so öffentlich runtergeputzt wirst, weil du Christ bist. Wir schalten mal rüber nach Belgien. Dort gab es eine Familie, gibt es auch heute noch. Der Vater ist Ältester im Moment in der FEG St. Vith, der Gemeinde, die wir dann zuerst gegründet hatten. Und ich weiß noch, als diese Familie zum Glauben kamen, dann wurden die Kinder als Bibelschweine im Dorf bezeichnet. Oder ich denke an einen anderen Mann, Dachdecker vom Beruf. Seine Mutter sagte immer, wenn du Jesus nachfolgst, dann krieg ich einen Herzinfarkt und du bist dran schuld. Blenden wir rüber nach Luxemburg. Einer der Leute, die wir zu Jesus führen durften und der jetzt ganz im Süden mit seiner Frau wieder zusammenlebt, war Feng Shui-Berater in seiner Firma. Als er Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, hat der Chef ihm fristlos gekündigt, weil er Jesus Nachfolger wurde. Anfeindungen, weil wir Christen sind, gibt's überall. In Belgien, in Rheinbach, in Luxemburg und weltweit. Wenn wir heute über die verfolgten Christen noch etwas hören, dann haben diese Menschen noch viel massiver mit Anfeindungen zu tun. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, aus Gottes Wort, wie wir, auch wenn wir Anfeindungen haben, trotzdem Offenheit bewahren können und nicht uns hinter unserer Schutzmauer zurückziehen als Christen. Und ich lese uns dazu erstmal Gottes Wort aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher, und zwar Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki: Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Und jetzt kommt es. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauteren Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir, nicht als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Soweit mal Gottes Wort. Unser Thema heute Morgen ist eben Offenheit bewahren trotz massiver Anfeindung. Und am Anfang hatte ich einmal ein paar Anfeindungen vorgestellt, wie ich sie selbst erlebt habe, wie Menschen aus Belgien oder aus Luxemburg sie erlebt haben. Und heute wollen wir mal in das Leben vom Apostel Paulus gucken und was er hier an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hat. Entschuldigung, gerade ein bisschen verschluckt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, ganz am Anfang, sagt er zu den Leuten in Thessaloniki, an die Gemeinde dort, erinnert euch mal daran, wie es mir, Paulus und dem Silas gegangen ist, als wir zu euch kamen, was da vorher geschehen ist. Und er schreibt dann in Vers 2, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren. Wenn man da mal die Apostelgeschichte aufschlägt vom Lukas in Kapitel 16, Vers 20 bis 24, dann kann man sehen, genau mal konkret sehen, was das bedeutete, dass der Paulus, das liegt daran, dass ich einen Hustenbonbon gelutscht habe, dann habe ich mich an meinem eigenen Hustenbonbon fast ein bisschen verschluckt. Dankeschön, auf jeden Fall. So, alles gesichert. Auf jeden Fall, wenn man die Apostelgeschichte aufschlägt, dann sieht man, als der Paulus nach Philippi kam, Philippi, das war eine römische Militärkolonie gewesen, und dort kam zunächst eine Geschäftsfrau namens Lydia zum Glauben. Die hat mit Stoffen gehandelt. Und das war ja sehr ermutigend. Aber dann begegnete Paulus eine Wahrsagerin, die immer hinter ihnen herlief und sie geärgert hat. Und irgendwann hat der Apostel Paulus den Wahrsagegeist aus dieser Frau ausgetrieben im Namen des Herrn Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Früher, die Städte waren ja noch nicht so riesengroß wie heute. Sie waren schon groß für die damalige Zeit, aber nicht so riesig. Heute wird man sagen, es war ein großes Dorf, sage ich mal. Und wenn in einem großen Dorf oder in so einer kleinen Stadt, wenn da eine berühmte Frau ist, der Wahrsagegeist ausgetrieben wurde und sie hat vorher allen Leuten geholfen, da könnt ihr euch vorstellen, dann wird's ungemütlich. Und vor allen Dingen war das so, die Wahrsagerin hatte auch noch einen oder zwei Chefs, ich weiß es nicht, es steht im Wort Gottes nicht drin, aber sie hatte Leute, bei denen sie angestellt war. Und jetzt war die Einkommensquelle versiegt. Und wenn ihr mal so schaut, was Leute heutzutage alle machen, Sternzeichen gucken, ja, mein Sternbild, heute wieder, was sagt das Horoskop heute wieder, das ist attraktiv für Leute. Und was haben jetzt die Leute gemacht in der Stadt Philippi? Und das ist, was Paulus hier geschrieben hat. Bevor wir nach Thessaloniki kamen, hatten wir gelitten und wurden misshandelt. Es gab Anfeindung der allerschwersten Art. Man schleppte den Paulus und den Silas auf den Marktplatz. Nun, auf dem Marktplatz da in Nassau-Lahn, wo ich herkomme, da gibt's noch einen Marktplatz. Und da ist immer die Kirmes. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, jetzt wirst du auf den Marktplatz geschleppt und wisst ihr, was man dann machte? Dann riss man ihnen die Kleider runter, nicht vorsichtig ablegen. Dann heißt es, man riss sie ihnen runter vom Leib. Und was dann passierte war, dann bekamen sie Stockschläge. Es steht hier nicht wie viele, aber es waren 39, weil das war bei den Römern so üblich. 40 weniger einen Stockhieber. Ich weiß nicht, ob du schon mal Stockhiebe gekriegt hast. Die älteren Geschwister sagen vielleicht jetzt, Matthias, damals, gell, wenn wir in der Schule nicht brav waren, hat der Lehrer uns mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Und ich weiß noch von meinen Großeltern oder auch von meinem Vater, wenn der Lehrer mit dem Stock gehauen hat, dann wird's wirklich unangenehm. Und wenn du 39 Schläge auf deinen Rücken gekriegt hast und zudem noch auf dem Marktplatz stehst, aber bitteschön ohne Kleider und die Leute gucken alle zu, dann wird die Sache schon sehr, sehr spannend. Und dann ist die Frage zu stellen, und die müssen wir uns auch mal stellen an der Stelle: Was hättest du gemacht, wenn dir das passiert wäre? Hättest du dann noch Lust gehabt, danach noch weiter von Jesus zu erzählen? Oder hättest du gesagt, jetzt lasse ich es langsam bleiben? Und die Geschichte geht ja noch weiter. Nachdem sie geschlagen worden waren, kamen sie ins Gefängnis. Die Füße wurden in den Block gelegt. Jetzt wird's noch ungemütlicher. Dein Rücken tut furchtbar weh. Du hast Schmerzen ohne Ende. Und jetzt kommen deine Füße in den Block und da musst du ungemütlich da drin sitzen. Das war die Anfeindung. Und neben dieser Anfeindung, die er in Philippi erlebt hat, hat Paulus ja noch viel mehr erlebt. Er ist gesteinigt worden, er hat Schiffbruch erlitten. Im 2. Korintherbrief erzählt Paulus das, was er alles erlitten hat. Und als er dann von Philippi später nach Thessaloniki kam, war es auch nicht besser. Es gab auch hier einen Aufruhr, weil man sich aufregte, dass Jesus Christus als König und Herr verkündigt wurde und nicht der amtierende Kaiser, der römische zu dieser Zeit. Das heißt also, der Paulus hat hier ganz schreckliche Anfeindungen erlebt. Und wie gesagt, nochmal die Frage an dich: Wie ist das jetzt möglich, in so einer Situation Offenheit zu bewahren, wenn du da unten im Gefängnis sitzt, dir alle Gräten wehtun, du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist? Da war es auch beim Paulus nicht so in der Apostelgeschichte, dass er sofort sich hingesetzt hat und zum Silas gesagt hat: So Silas, wir sitzen jetzt 5 Minuten im Gefängnis, jetzt fangen wir sofort an, den Herrn zu loben und zu preisen. Das geschah erst um Mitternacht, nachdem sie mal ein paar Stunden sich erholt hatten von dem Verprügeltwerden auf dem Marktplatz. Wie kann man da noch Offenheit bewahren, ohne in völliger Bitterkeit oder Aggression zu enden? Wie soll man damit fertig werden, wenn Anfeindung zum Leben als Jünger Jesu dazugehört? Weil Jesus sagt es in Johannes 15, Vers 19 bis 21. Er sagt: Wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Nicht, weil ihr irgendwas Böses getan habt, sondern weil ihr den Herrn, euren Gott, liebt, weil ihr ihm nachfolgt. Deswegen. Und wir bekommen hier jetzt einige Antworten. Wir wollen die Antworten mal suchen hier beim Apostel Paulus in dem, was er an die Thessalonicher geschrieben hat. Er gibt uns 2 Antworten, wie du die Offenheit bewahren kannst, auch wenn du Anfeindung in deinem Umfeld erlebst. Und die erste Antwort ist, dass er hier gleich in Vers 2 Folgendes sagt. Er sagt den Thessalonichern: Wir fanden Mut in unserem Gott. Das hat ihn bewahrt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was heißt das? Mut finden in unserem Gott. Wie findest du denn Mut in unserem Gott, wenn du sowas erlebt hast, wie der Apostel Paulus? Und der erste Aspekt, wie man Mut finden kann in seinem Gott, ist das Gebet, so habe ich es hier geschrieben, und zwar das Gebet um Trost. Und ich möchte das ein bisschen erklären. Also ich denke, dass Paulus und der Silas Mut gefunden haben in ihrem Gott, indem sie mit dem Vater im Himmel im Gespräch waren. Das waren sie ja auch, so sagt es die Apostelgeschichte. Abends oder nachts um 12 Uhr fangen sie an zu beten, nachdem die Schmerzen nachgelassen haben. Und sie machen es eigentlich genau richtig. Sie kommen als seelisch und körperlich verletzte Kinder Gottes zum himmlischen Vater. Und wie macht das ein Kind, wenn ein Kind verprügelt worden ist oder es ist draußen hingefallen? Was macht das Kind dann? Es kommt selbstverständlich zum Papa oder zur Mama. Und was will es dann da machen, wenn es denn eine gesetzt hat oder wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist? Es möchte in die Arme der Eltern genommen werden, um Trost und Entlastung der Seele zu erfahren. Und ihr könnt gucken, wenn ein Kind hingefallen ist und der Papa oder die Mama nimmt's auf den Arm, dann ist bald schon wieder gut, weil es einfach so gut tut. Die liebevollen Augen, dass mal ein bisschen Luft über die Wunde geblasen wird und schon geht es wieder etwas besser. Durch die Geborgenheit in den Armen der Eltern, da weicht die ganze Traurigkeit. Und so ging es auch Paulus und Silas. Er schreibt im 2. Korintherbrief, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Und im 2. Korintherbrief hat er dann auch geschrieben, wie schrecklich es war und dass sie fast gestorben wären, weil die Anfeindung so groß war. Aber er schreibt auch, wie Gott sie getröstet hat in all dem Leid und wie sie wie Kinder, nämlich als Kinder Gottes zum himmlischen Vater kamen und er sie getröstet hat mit seinem himmlischen Trost. So schreibt er denn auch weiter im 2. Korintherbrief, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Nun, wie macht der himmlische Vater das, dass er uns tröstet, wenn wir angefeindet sind? Nun, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist heißt im Griechischen übersetzt auch der Tröster. Jesus sagt das in Johannes 14. Er ist der Tröster. Das heißt, der Heilige Geist vollbringt in dir ein Wunder. Er tut etwas, was du selbst in dir in dem Moment gar nicht tun kannst. Und wenn du Leute hörst, die in der Verfolgung sind oder die schwere Anfeindungen erleben, erleben sie genau das, dass sie sagen, der Vater im Himmel hat mich getröstet in den Momenten, wo ich wirklich trostlos war und völlig verloren mich gefühlt habe. Das ist genau der Punkt. So fand Paulus Mut in seinem Gott. Und meine Frage ist an dich, hast du dich schon mal trösten lassen vom Vater im Himmel? Es gibt sicherlich manche unter uns, die sagen, ich bin noch nie im Leben getröstet worden. Das gibt es. Wir haben mal darüber geredet, wir als Eheleute, dass ich meine Frau mal gefragt habe, Schatz, wer hat dich früher getröstet? Da sah es schlecht aus bei ihren Eltern, war nicht viel mit Trost. Aber was das Tolle ist, da könnt ihr meine Frau fragen, aber was sie erlebt hat ist, auch wenn es menschlich keinen Trost gab, Gott will dein Trost sein. Du kannst dich bei ihm fallen lassen, auch wenn du vielleicht menschlich noch nie Trost erfahren hast. Also, auch wenn Anfeindungen sind, lass dich trösten vom lebendigen Gott. So hat Paulus Mut gefunden, wieder weiterzumachen. Und einen zweiten Aspekt, den ich hier noch sehe, ist, wie sie Mut gefunden haben, um weiterzumachen, nicht aufzugeben, wenn die Anfeindung so groß war. Das ist, dass sie im Gebet, so denke ich, ihren Feinden vergeben haben. Nachdem der Paulus und der Silas um Trost gebeten hatten, denke ich, dass sie auch Jesus Christus darum baten, dass sie ihren Feinden, die sie gerade so verprügelt hatten, vergeben konnten. Paulus hatte ja, als er sich bekehrt hatte, ganz massiv erlebt, wie Christus ihm vergeben hatte, der er die Christen ermorden hat lassen. Durch die Anfeindung in Philippi und Thessaloniki hing die Waage der Gerechtigkeit bei Paulus und Silas total schief. Wenn du verprügelt worden bist, hängt die Waage der Gerechtigkeit schief in deinem Herzen. Du möchtest eigentlich etwas tun, um die Waage wieder gerade zu hängen, weil man hat dir Unrecht getan. Aber du kannst natürlich an dieser Stelle jetzt nichts tun. Und so ist es wichtig, dass alle Anklage und Bitterkeit, die dann auch entsteht in unserem Herzen, dass die durch die Vergebung an Jesus Christus abgegeben wird. So wie Jesus es bei seinen Feinden am Kreuz auch getan hat. Ohne Vergebung, ohne dass du deinen Feinden vergibst, die dich anfeinden, auf deine Arbeit, deine Nachbarn, die dich vielleicht nicht toll finden, weil du Christ bist. Wenn du nicht vergibst, wenn du angefeindet bist, bleibt immer eine bittere Wurzel in deinem Herzen. Und wenn wir hier in dieses wunderschöne Glas Wasser ein paar bittere Tropfen, ich weiß nicht, zum Beispiel Baldrian-Tropfen, die riechen ja fürchterlich, wenn man die mal so ein kleines Fläschchen davon hat, tun wir da rein und das schöne, leckere Wasser, was jetzt hier vorne steht, wäre komplett bitter. Es würde nicht mehr gut schmecken. Und genauso auch mit der Vergebung. Ohne Vergebung bleibt dein Herz bitter. Und bleiben immer Rachegedanken und ungute Gefühle zurück. Und so kannst du nicht weitermachen. So kannst du nicht offen und liebevoll Menschen begegnen, so wie es Paulus gemacht hat. Und der dritte Aspekt, wie sie Mut gefunden haben, ist folgender, denke ich. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10, darum bin ich guten Mutes, da sagt er es ganz ausdrücklich, weil Christus in mir stark wird. Und im 2. Korinther sagt er nochmal in Kapitel 1, Vers 9, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot rettet. Anders gesagt, wenn du und ich, wenn wir Anfeindungen erleben, wenn du vielleicht in der Schule gehänselt wirst, weil du Jesus nachfolgst, so wie mir es früher passiert ist, aus eigener Kraft und Anstrengung, aus Selbstdisziplin, kannst du vielleicht eine Weile lang wieder Mut fassen. Aber wenn du immer wieder angefeindet bist, dann kannst du es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und das Wunderbare ist hier, dass Paulus sagt, Christus lebt in mir, er hat Jesus von den Toten auferweckt und weil er in mir lebt, kann er doch auch mich lebendig machen. Mal anders gesagt, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann heißt das, dass alles, was Gott ist, seine Allmacht, seine Weisheit, seine Größe, alles das lebt in dir und ist in dir lebendig. Und das ist, was Paulus Mut gemacht hat, sein Herz offen zu halten und nicht sich hinter einer Mauer zu verschließen und zu sagen, jetzt lasse ich es bleiben, ich möchte einfach nicht mehr weitermachen. Eine weitere Antwort ist, die, wie der Apostel Paulus und sein Freund Silas es ausgehalten haben, ist, dass sie dann etwas weiter, dass an Paulus etwas weiter unten sagt, dass sie nicht nur im Gebet sich neue Kraft erbeten haben, um Vergebung und Trost gebetet haben, sondern, dass ihr Dienst immer ausgerichtet war auf Gott. Und das ist etwas, wo wir es, glaube ich, ganz schwer haben an der Stelle. Er sagt nämlich hier, dass sie nicht Menschen zu Gefallen den Dienst getan haben. So steht es in Vers 4. Sie haben es nicht Menschen zu Gefallen getan, sondern Gott, der die Herzen prüft. Und das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie dir es da geht. Die meisten von uns, wenn du dein Herz anguckst, möchten gerne angenommen sein von den Menschen. Und das ist ganz normal, weil Gott hat dich so gemacht. Aber das Problem ist, dass wenn du Christ bist, bist du nicht von allen Menschen angenommen. Weil Jesus war es auch nicht. Als er 5000 Menschen Brot vermehrte und Kranke heilte, wie viel blieben letztlich übrig, die Jesus dann toll fanden und ihm nachfolgen wollten? Es waren sehr, sehr wenige, weil die 12 Jünger fragt Jesus dann, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt das, was wir im Lied gesungen haben vorhin. Herr, wohin sollen wir gehen? Denn du hast Wort des ewigen Lebens. Es waren noch 12 Leute, die übrig blieben. Jesus war nicht beliebt. Er war teilweise ziemlich unbeliebt. Er war gut für das Ego, damit die Krankheit geheilt wird, damit man ein paar Brötchen essen kann. Dafür war Jesus gut. Und schau, so ist das auch mit den Menschen, die dir begegnen. Wenn du nicht zur Ehre Gottes unterwegs bist, wird die Anfeindung dir zum Problem werden, weil irgendwann wird es zu einem Konflikt. Du willst angenommen sein und gleichzeitig Jesus nachfolgen. Das geht aber nicht immer. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, was ist mir am allerwichtigsten? Und bei Paulus war es so, ihm war die Wertschätzung, die Gott ihm gibt, die war ihm am allerwichtigsten. Er sagt hier, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat. Die Wertschätzung, die Gott ihm gibt, stand über dem, wie Menschen über ihn denken. Und wie Gott über ihn dachte, das sagt er im Römerbrief. Er sagt, die Liebe Gottes, die Wertschätzung, die Paulus empfand, drückt er im Römerbrief so aus, dass er sagt, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalt noch sonst etwas. So sah er die Wertschätzung Gottes für sich. Und das heißt also, wenn die Anfeindung kam, dann war Paulus es wichtiger, darüber nachzudenken, wie Gott über ihn denkt, als darüber nachzudenken, wie Menschen über ihn denken. Und dadurch konnte er offen bleiben für Menschen, auch wenn sie ihn abgelehnt haben, auch wenn er immer wieder massive Verfolgung und solches erlebt hat. Deswegen ist die Frage heute Morgen, was bedeutet dir die Wertschätzung Gottes? Steht die Wertschätzung Gottes in deinem Leben höher als alles andere? Bei Paulus und bei Silas war es genau so. Und nur aus diesem Grunde konnten sie dann offen sein. Und wenn du jetzt hier weiter schaust, dann siehst du, dass sie tatsächlich auch offen geblieben sind. Wenn man nämlich jetzt hier den Bibeltext weiterguckt, sie kamen unter ganz schwierigen Bedingungen in die Stadt Thessaloniki. Und eigentlich hätte man sagen müssen, weißt du, Paulus, komm, mach dir doch ein schönes Leben, anstatt dir solche Mühen zu machen und immer wieder geschlagen zu werden und abgelehnt. Aber wisst ihr, er hat kein steinernes Herz bekommen. Er sagt hier zu den Thessalonichern, wir sind mütterlich zu euch gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Da ist richtig Herzblut drin. Spürt ihr das? Er war nicht versteinert in seinem Herzen, er ist nicht hart geworden, er ist offen geblieben. Er konnte sein Herz mitteilen. Mütterlich sein kannst du nur, wenn du wirklich Empathie hast, wenn du noch Mitgefühl mit Menschen hast, wenn du nicht hart geworden bist. Und dass er offen geblieben ist, sieht man auch daran, dass er sagt, dass sie nicht nur das Evangelium weitergegeben haben, so nach dem Motto, naja, wir haben schon genug gelitten, jetzt sagen wir euch noch schnell, wie es mit Jesus ist. So hat er es nicht gemacht. Sondern hier heißt es, sondern wir haben euch auch an unserem Leben teilhaben lassen. Sie haben die Leute mit reingenommen in ihr Leben. Und schau, das ist doch das, was Menschen auch wollen und was Menschen brauchen. Selbst wenn es Anfeindungen gibt, Menschen wollen sehen, wie du innerlich tickst. Sie wollen sehen, ob du nur von Christus redest oder ob Christus in dir lebt. Und wenn sie dann sehen, dass er in dir lebt, dann tut sich etwas im Leben dieser Menschen. Ich erinnere mich an einen Mann, der auch verfolgt wurde, der war im Gefängnis. Und er wurde immer geschlagen. Jeden Tag kam der Wärter und schlug ihn fast zusammen. Und eines Tages kommt der Wärter rein und sagt zu dem Mann, heute kann ich dich nicht schlagen. Sagt er, warum nicht? Du hast mich jetzt die ganze Zeit immer geschlagen, jeden Tag. Das sagt er, ich habe aber etwas gesehen. Und das ist das, was ich eben meinte. Ich habe aber etwas gesehen in dir. Und das ist, dass du mich liebst, obwohl ich dich jeden Tag schlage. Und dann ist dieser Wärter Christ geworden. So könnte ich euch noch viele andere Geschichten aus verfolgten, von den verfolgten Christen erzählen, aber diese soll jetzt mal genügen an dieser Stelle. Wenn wir so leben, wie Paulus es gemacht hat, Wertschätzung bei Gott suchen, vergeben, Trost bei Gott suchen, dann können wir offen bleiben und auch weiterhin unser Leben mitteilen, damit Menschen Christus in dir und in mir sehen können. Amen.